Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Dirk, du hast dich verletzt. Was ist da los?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte Knieprobleme.
Knieprobleme?
Ja. Kommt in meinem Alter öfter mal vor.
Ach so, das kann ich natürlich zum Glück noch nicht beurteilen, aber so Knieprobleme aus dem Nichts ist schon ärgerlich.
Irgendwo vertreten, ich weiß gar nicht.
Besser als ein Vertreter an der Tür, sage ich jetzt mal.
Ja.
Der dann morgens schellt oder Zeugen Jehovas.
Du hast jetzt Gedankensprünge, die mich überfordern, muss ich gestehen.
Kennst du Zeugen Jehovas?
Wir hatten auch schon mal welche an der Tür, ja.
Ach so, ihr hattet die an der Tür und dann waren sie aber auch schnell wieder
dann
weg.
Dann haben wir sie schnell wieder verabschiedet.
Das dachte ich mir. Na gut, ich habe mir überlegt, womit fangen wir an? Die Leute haben ja manchmal geschrieben, ah, so viel Vorgeplänkel. Aber es gibt auch viele, die schreiben, ja, Vorgeplänkel, super. Denk dir doch noch mal was Tolles aus, worüber wir sprechen können. Ich habe mir drei Sachen mit jeweils nur zwei Buchstaben bzw. Zahlen überlegt. Und du kannst dir aussuchen, über was von diesen Sachen wir sprechen. 3G, 5G oder IT?
Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht, hör mal?
Stunden.
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 3G ist ein Thema, das haben wir schon tausendmal diskutiert. Ne? 5G, wir haben jetzt einen Router, der hat 5G, habe ich am Wochenende erfahren. IT haben wir immer Probleme mit, nicht mit unserer, sondern mit der generellen. Ach, meinst du wegen Samstag vielleicht?
Ja, insbesondere.
Ja.
Wir waren ja zusammen in Bielefeld.
Wie heißt das nochmal, wenn alles zusammenbricht?
Totalausfall.
Ja,
das bisschen ist leistungstechnisch wie bei dir manchmal.
Das ist dieses
am Wochenende.
Also kannst du nicht mal ein bisschen internationaler reden?
IT.
Wie heißt sowas noch, wenn so ein
Crash,
wenn so ein irgend so ein Dings Impuls und auf einmal geht die ganze Technik in die Knie. Wie heißt das nochmal? Komm jetzt nicht auf den Namen.
Anschlag.
Keine Ahnung.
Nein.
Egal wie. Lass uns über IT reden.
Ich war fürs Radio in Bielefeld. Fürs Dortmunder Lokalradio, die senden ja von den Bundesligaspielen, Champions League auch und DFB-Pokal. Habe ich ja letzte Saison schon mal gemacht in der Champions League beim Spiel bei Lazio. Ging da nicht ganz so gut aus für den BVB und dann wurde ich gefragt, machst du das nochmal? Und dann kam raus, ich darf nach Bielefeld. Habe ich mich sehr drüber gefreut, weil Bielefeld finde ich ganz angenehm. Ist nicht so eine weite Auswärtsfahrt. Das Stadion ist natürlich noch so ein schönes, klassisches Ding. Klar haben sie über die Jahre modernisiert, aber da geht man gerne hin. Also vielleicht erstmal dazu. Wir parken also da und kommen dann auf den Vorplatz und das Erste, was wir riechen, Bratwurst.
Oh ja.
Und die roch richtig gut, muss ich sagen.
Die roch wirklich richtig gut und da hat man dann wieder mal in Erinnerung gerufen bekommen, was man so vermisst hat, ne, in den letzten anderthalb Jahren. Es war wirklich, ich glaube, die war auch wirklich vom Grill, also so richtig vom Grill.
Nicht so, so gehört sich das auch.
Nicht so wie in so einem, ne, weißt ja, wenn die dann in dem Dings da
schwimmen. Auf dem Öler. Ah, ja, schlimm. Finde ich ganz schlimm.
Ja.
Ja.
Ah, ich habe schon wieder Hunger.
Ja, es ist ja auch jetzt, wo wir aufnehmen, 12.48 Uhr, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber wir kamen dann dahin und was wir ja nicht wussten in dem Moment, die Leute, die da bezahlen wollten, die konnten gar nicht mit diesem neuen kontaktlosen Bezahlsystem zahlen, sondern konnten nur bar bezahlen, weil im ganzen Stadion die IT zusammengebrochen ist, was wiederum für uns relativ beschissen war.
Ja, allerdings muss ich sagen, ging das mit unserem 5G-Router, ging das tatsächlich. Also wir konnten zumindest einen Hotspot aufbauen, was natürlich nicht möglich war, war das Stadion-WLAN zu nutzen. Das hat alles nicht funktioniert und wie wir dann hinterher investigativ herausgefunden haben, nicht zum ersten Mal in der Saison. Und das liegt wohl daran, dass die Arminia den Internet an oder den Dienstleister gewechselt hat. Ich vermute, da steht dann demnächst wahrscheinlich noch ein Wechsel wieder an.
Ja, aber das kann nicht sein, weil man nämlich auch, wenn man mit dem Radio da ist und überträgt, dann bucht man meistens einen LAN-Anschluss. Den gibt's nicht für jeden Journalisten, der dort arbeitet. Die meisten müssen halt WLAN nutzen. Da frage ich mich allerdings auch, was kann das kosten, auf der gesamten verfluchten Pressetribüne LAN-Kabel hinzulegen? Das kann auch kein Problem sein.
Also in Dortmund ist es ja zumindest so, dass es LAN-Anschlüsse gibt, die auch funktionieren. Das war, glaube ich, damals im Zuge der WM 2.6 verpflichtend. Und was du vielleicht aber meinst, ist eine zusätzliche Leitung bei der Telekom zu bestellen oder so?
Ja, aber ich habe tatsächlich dann hinterher über LAN gesendet.
Das ging?
In der ersten Halbzeit war das so, Da kann man sich mit diesem Gerät, das ist so eine kleine Box, die auch relativ schwer und wahrscheinlich auch sehr teuer ist, kann man sich einwählen. Dann ruft man quasi in Dortmund im Radiostudio an. Das gibt's über mehrere Optionen. Eine davon ist auch LTE, eine ist LAN und eine ist noch eine dritte, die ich gerade vergessen habe. So, es gibt aber immer diese Not-SIM-Karte, sage ich jetzt mal, in diesem Gerät. Kann man über LTE machen. Ging dann in der ersten Halbzeit. Musste ich ja, ging nicht anders, weil LAN funktionierte nicht. Dann plötzlich in der zweiten Halbzeit funktionierte LAN wieder. Ich habe aber auch den Kollegen Stefan Hoffmann im Studio teilweise fast gar nicht gehört. Das war ein bisschen ärgerlich, aber naja, ist auch egal. Was ich eigentlich sagen wollte, wo wir schon wieder mitten im Vorgeplänkel sind, das sind Arbeitszustände, die sind leider eine Katastrophe.
Das kann man so sehen. Ich sehe es ein bisschen entspannter, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wir hatten jetzt nicht Sonnendruck. Also ich weiß, ein Kollege der DPA, der musste dann eine Aufstellungsmeldung sozusagen, nenne ich das mal, müssen die immer über den Sender schicken. Und die macht man natürlich nicht um 15.25 Uhr, sondern die macht man, wenn die Aufstellung kommt, 14.30 Uhr. Da funktionierte gar nichts. Und der war natürlich dann schwer im Stress. Musste er irgendwie anders regeln. Ansonsten, ja, ach, ich finde, das hatte irgendwie, also ich fand, das hatte Charme, weißt du warum? Es gab eine handgeschriebene Aufstellung. Ich weiß gar nicht, wann ich die zuletzt gesehen habe, in der Hand hatte. Irgendwie bei so einem Testspiel vielleicht mal, aber eine handgeschriebene Aufstellung, Arminia, und dann war die Ersatzbank der Arminia noch so üppig bestückt, dass der Aufschreiber dann am Ende mit dem Platz nicht mehr hinkam. Da musste er noch so eine kleine Kurve machen in Richtung Dortmunder Bank. Und es fehlte der Name des Schiedsrichters. Ach, das hatte was von früher. Und ich habe das die Aufstellung, weil ich habe einen Kollegen, also einen Freund vom Kollegen Sascha Klaverkamp, sammelt alles an Devotionalien, was zu Borussia Dortmund zu kriegen ist. Und dem bringe ich immer Aufstellungen mit. Und der wird sich über diese richtig freuen, weil das natürlich im Zeitalter 2021 mit Digitalisierung und so weiter ist das sowas natürlich ein Schmuckstück,
muss man wirklich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Die haben sie dann durch den Kopierer gejagt. Das fand ich auch sensationell.
Immerhin der funktionierte.
Ja, der funktionierte noch. Das war auch ganz gut so, weil sonst hätten wir alle gar keine Ausstellung gehabt. Ich habe mir nämlich vorher gedacht, Menschenskinder, bei Arminia Bielefeld, da kennst du auch fast gar keinen Spieler mehr.
Och, ja, also gut, also man kennt ja noch Fabian Klos,
ja, ne?
Man kennt natürlich Amos Pieper,
Ortega, der Torhüter. Kennt man auch. Aber du kennst jetzt nicht 50 Spieler von
Arminia Bielefeld. Nein, auf keinen Fall. So ein Nerd bin ich dann auch nicht,
das stimmt. Früher kannte man die alle.
Ja, früher waren die Kader, glaube ich, auch nicht so groß.
Ja, und ich glaube, es gab auch nicht so extrem viele Wechsel. Ständig hier 5 Spieler ausgetauscht, da 5 Spieler ausgetauscht, dann da wieder irgendwelche 9 mit dabei.
Ja, mittlerweile Kader verändern sich ja, sagen wir, die häuten sich ja innerhalb von 3 Jahren einmal komplett. Das ist ja selten. Dann bleiben vielleicht 1, 2 über, aber ansonsten werden da sehr, sehr viele Spieler immer ausgetauscht, das stimmt.
Ja, das ist ein bisschen schade. Das fände ich nämlich charmant, wenn das anders wäre und die da einfach mal ein paar Jährchen länger bei einem Verein spielen würden. Deswegen mag ich auch Fabian Klos sehr. Der ist zwar viel zu schlecht für die erste Liga, es tut mir sehr leid, wenn ich das so sage, aber ist er halt nun mal, das zeigen ja auch die Zahlen, in der zweiten Liga schießt er alles in Grund und Boden. Ist so ein bisschen so wie Simon Terodde oder früher Marius Ebbers und Sascha Rösler. In der zweiten Liga, Top-Spieler, die besten eigentlich, in der ersten Liga sind sie nicht gut genug.
Ist halt nochmal ein Riesensprung, ne? Tatsächlich, das ist so.
Alles klar, Dirk, danke.
Ja, gerne.
Ich hatte mit so einer kurzen Antwort nicht gerechnet. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und ich mache da immer so eine Inhaltsangabe, damit die Leute, die den Podcast hören, ja auch wissen, worum es geht. Und da steht bei mir, glaube ich, bei dem zweiten Punkt, weil ich habe das schon vorbereitet, Bielefeld und Ingolstadt kein Maßstab.
Ja, kann man natürlich so zusammenfassen, da hast du vollkommen recht. Also wir haben es ja nach dem Spiel am Samstag auch so geschrieben, dass die schwereren Prüfungen jetzt kommen werden. Das geht Samstag schon los, dann gegen Köln. Da erwarte ich ein richtig schweres Spiel eigentlich. Weil wenn man gesehen hat, wie die zurückgekommen sind am vergangenen Wochenende, Trainer hat es offenbar wirklich geschafft, ihn einzuimpfen, aufgeben ist keine Option und Rückstände sind keine Option, dann kämpfen wir trotzdem und das ist schon beeindruckend, was da passiert ist jetzt in den wenigen Monaten und ganz tolle Mentalität. Täuscht nicht darüber hinweg, dass diese Mannschaft spielerisch natürlich eigentlich zu knacken sein müsste. Aber sie machen im Moment sehr, sehr viel aus ihren Möglichkeiten und haben sich, glaube ich, auf das besonnen, was man Köln auch manchmal eben nicht nachsagen konnte, dass sie wirklich um jeden Punkt fighten werden. Und das wird eine andere Herausforderung. Ja, und Ingolstadt war das gleich, also noch extremer, finde ich. Bielefeld hat ja dann schon auch mal ein bisschen mehr versucht mitzuspielen. Ingolstadt als Zweitliga-Schlusslicht, das hat man richtig gemerkt. Bälle hinten raus, schön massiert hinten stehen, Räume verdichten. Sie wussten auch ganz genau natürlich, dass Borussia Dortmund so den Hang dazu hat, immer sehr, sehr früh in die Mitte zu ziehen und da, wo es ohnehin schon eng war und sich drubbelt. Und das haben sie auch jetzt am Dienstag wieder so ein bisschen gemacht und haben versäumt, über außen, konsequenter über außen zu spielen. Ja, und dann wird das ein zähes Spiel, aber ein Maßstab ist das nicht, da hast du recht. Das wird jetzt in den nächsten drei Spielen anders werden, da kann man von ausgehen.
Ja, darauf schauen wir natürlich am Ende der Sendung. Vorher haben wir noch Hörerfragen, aber ich möchte gerne auch noch bei diesen beiden Spielen bleiben. Was ich gut fand, war, dass Marco Rose, obwohl er vorher gesagt hat, auf 10 Positionen die Anfangsformation zu ändern, ist keine Option, hat er dann doch einige andere Spieler reingeschmissen, hat Wolf von Anfang an auch mal spielen lassen, ein bisschen offensiver, er hat Renier spielen lassen von Anfang an, er hat Tigges spielen lassen von Anfang an. Das fand ich sehr gut, dass er sich das getraut hat. Es gab Zeiten, da gab es hier Trainer, beispielsweise Schweizer Trainer, die haben dann trotzdem gegen irgendeinen Zweitligisten fast die beste Elf spielen lassen. Oder die beste Elf hat eben auch nicht gespielt und die Ersatzspieler haben es einfach nicht auf die Kette bekommen. Also ich muss sagen, klar, sie haben natürlich ohne Hazard und Reus dann beispielsweise nicht die Tore geschossen, sie waren aber trotzdem haushoch überlegen.
Ja, sie waren überlegen und wenn man mal ehrlich ist, jeder Spieler, der bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, hat den eigenen Anspruch, deutlich besser zu sein als jeder Spieler, der beim FC Ingolstadt unter Vertrag steht. Und dann muss man denen, also wenn man denen das in diesen Spielen dann nicht zutraut, wer war denn dann? Na klar, ist immer ein gewisses Risiko dabei, aber du hast, also die Risikoabwägung ging ja eindeutig dann dahin, dass er das eben gemacht hat. Und er hat es nachher ja auch ein bisschen begründet, gerade bei Spielern wie Akanji und Reus, die fast, ja, ich glaube alle, also Akanji hat, glaube ich, wirklich jede Minute gespielt. Ich glaube, der hatte noch nicht eine Sekunde mal irgendwie Verschnaufpause und Nationalmannschaft. Bei Reus das Gleiche. Demnächst gibt es schon wieder eine Länderspielphase, wo die dann wieder weg sind. Also die mussten tatsächlich auch mal raus. Und das hat er, finde ich, schlüssig begründet. Und da muss er sich das auch trauen, weil sonst, ja, was strahlt das denn auch sonst aus? Sonst sagt man ja, hey, ihr seid zwar bei uns im Kader, ihr dürft mittrainieren, damit wir auch 11 gegen 11 spielen können, aber ansonsten traue ich euch nichts zu. Das finde ich, macht Rose gut. Jetzt hat er denen das Gefühl gegeben, okay, jetzt habt ihr eure Chance hier mal gehabt und macht was draus.
Das haben sie getan, finde ich. Wie gesagt, sie haben keine Tore geschossen, aber sie waren halt die klar dominierende Mannschaft und es ist auch nicht leicht gegen solche Teams. Das war ja bei Bielefeld nicht groß anders, auch wenn du gesagt hast, die haben versucht mitzuspielen, aber auch die waren klar limitiert. Das hat man auch während der Partie gesehen und das war auch gegen Ingolstadt nochmal viel eklatanter, weil sie einfach nicht die Fähigkeit, die Qualität haben, dann hinten langsam Spielaufbau zu betreiben, über die einzelnen Ketten des Gegners hinwegzukommen, bis in den gegnerischen Strafraum. Das war ja immer lang Holz und mal gucken, was so passiert.
Ja, genau. Also hoffen auf die eine Situation vielleicht mal oder dann eben, es gab ein, zwei Ecken, so eine Standardsituation halt. Da davon hätten sie profitieren wollen und davon hätten sie profitieren müssen, wenn es was hätte werden sollen. Also aus dem Spiel heraus war da nicht viel. Ich fand gut, dass Dortmund ruhig geblieben ist in beiden Spielen eigentlich. Auch es hat jetzt bis zur 70. Minute, 71. Minute, glaube ich, gedauert mit dem Führungstreffer. Aber die Spieler haben nachher, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt, dass sie eigentlich wussten, irgendwann wird das Tor fallen, weil die wurden dann doch deutlich müde auch. Das konnte man erkennen und von daher, sie sind ruhig geblieben, sie haben sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, sind nicht hektisch geworden. Dass da im Offensivspiel nicht alles vernünftig funktioniert hat, das wird Rose, denke ich, trotzdem registriert haben, weil es natürlich auch was bedeutet für die nächsten Spiele. Ich glaube schon, dass er sich was einfallen lassen muss, weil eben klar ist, dass man auf absehbare Zeit jetzt noch weiter ohne Haaland spielen muss. Und das verändert natürlich auch das eigene Spiel deutlich. Und da wird er sich sicherlich was einfallen lassen. Werden wir dann sehen gegen Köln. Ich bin eher der Meinung, oder ich glaube eher, dass es dann irgendwas werden wird ohne Renier und ohne Steffen Tigges. Renier hat mich echt enttäuscht, muss ich sagen. Da hätte ich mehr von erwartet. Der ist einfach immer noch zu verspielt und zu verschnörkelt und hat so dieses brasilianische Gen in sich immer noch nicht unter Kontrolle. Aber er spielt jetzt in Europa, wo deutlich körperlicher, glaube ich, gespielt wird. Auch vor allen Dingen natürlich in der Bundesliga. Der ist jetzt 18 Monate hier und hat, glaube ich, noch nicht so erkannt, was von ihm erwartet wird. Also da fehlte einiges, finde ich. Und ich weiß nicht, ob das noch was wird, muss ich ehrlich sagen. Also sieht er momentan nicht danach aus.
Es gibt ja sogar Gerüchte, die Leihe könnte bereits im Winter beendet werden.
Ja, die werden natürlich nicht zufrieden sein damit, wie sich das entwickelt hat für den hier, weil sie hatten das mit Hakimi ja ganz anders, das hat wunderbar funktioniert, aber dazu gehört auch eben immer, dass der Spieler diese Geschichte annimmt. Also der spricht bis heute, glaube ich, ja, kein Wort Deutsch, spricht nur brockenweise Englisch. Das müsste im Fußball trotzdem irgendwie über die Kommandos, das müsste schon irgendwie funktionieren. Aber ich glaube, dass das insgesamt mit der Integration natürlich dann auch nicht ganz so einfach ist. Und dann kommst du in eine Mannschaft, ja, wo natürlich auch auf gerade den offensiven Positionen, wenn dann Marco Reus fit ist und ist dein Positionskonkurrent, dann hast du es ohnehin irgendwie schwer. Er kann natürlich auch ein bisschen anders gelagert spielen, er kann ja auch nach außen gehen. Also ich finde schon, dass man immer sieht, dass der Talent hat, dass das ein guter Zocker wohl auch ist. Aber er hat noch nicht so die Mischung gefunden zwischen verschnörkeltem Fußball, den er gerne spielt, technischem Fußball, den er gerne spielt und aber auch Zielstrebigkeit, die man braucht, um daraus auch was entstehen zu lassen. Also da passiert dann einfach zu wenig. Der ist bemüht, der gibt Gas, alles gut und schön, aber es passiert einfach daraus zu wenig.
Wenn es dann nicht mal reicht gegen einen Gegner wie Ingolstadt, ist das kein gutes Zeichen. Aber wer in den letzten Spielen mehr und mehr auf sich aufmerksam gemacht hat, und deswegen möchte ich auch gerne nochmal über ihn sprechen, weil wir ihn ja im Sommer schon auf unsere Abschlussliste gesetzt haben, Borussia Dortmund übrigens auch, ist Marius Wolf. Im Moment ist Marius Wolf sehr, sehr wertvoll für diese Mannschaft, weil er erstens auf sehr vielen verschiedenen Positionen einsetzbar ist und zweitens, weil er immer mal 15 Minuten reinkommt und dadurch einen anderen Spieler entlastet, ist natürlich dann frisch, klar, kommt rein, wenn viele Spieler schon müde sind und er kann dann immer noch ein bisschen Vollgas geben. Aber er fällt leistungsmäßig nicht ab, sondern er kann das Niveau einigermaßen halten und er macht auch keine groben Fehler.
Genau, du weißt eigentlich, was du bei ihm bekommst und das bekommst du in einer guten Regelmäßigkeit. Das mag dann manchmal nicht reichen, wenn du Alternativen auf der Bank oder im Kader hast, die vielleicht von den Veranlagungen her besser sind. Dann ist er aber auch zufrieden mit dieser Rolle. Also er weiß um seine Position. Das heißt, er hängt sich rein und kämpft um diese Minuten. Und wenn er sie bekommt, ist er eigentlich keiner, der lange Anlaufzeit braucht. Das finde ich gut. Nur eins, was mich fürchterlich ärgert bei dem ist, als Bundesligaspieler sollte man in der Lage sein, mit links eine Flanke zu schlagen. Auch wenn der rechte Fuß stärker
ist. Tut mir leid, Dirk.
Er hat den sich immer auf den rechten Fuß gelegt.
Nein. Es wird bei Marius Wolf nichts mehr. Sei dir sicher.
Das sind aber auch, das ist ja, da ist er ja auch nicht der Einzige, ne? Wenn ich, kannst du dich an diesen Scherenschlag von Rafael Guerrero erinnern, wo er als letzter Mann, wo war das noch? War das in Istanbul?
Das ist gute Frage.
Aber ja, den spielt er dann ja auch so komisch mit Außenriss. Der Ball wäre eigentlich für so einen Klärungsschlag mit rechts perfekt gewesen, aber jetzt hat Rafael Guerrero keinen rechten Fuß. Also er hat einen, aber den hat er nur zum Feuer austreten.
Schöne Formulierung, habe ich so noch nie gehört.
Nee. Ja.
Damit er nicht umfällt, ist die klassische Formulierung.
Ja, klar. Ja, also mich hat das ein bisschen gewurmt, weil da kann sich ein Verteidiger natürlich auch darauf einstellen, jetzt auf Wolf zurückzukommen. Wenn du links spielst, kriegst den Ball außen und nutzt die freie Möglichkeit zu flanken nicht, weil du den Ball erst auf den rechten Fuß legen musst. Er hat natürlich daraus noch was gemacht, einigermaßen. Da kamen ja so zwei, drei Bälle ganz gut rein in den Strafraum. Einmal hat er selber dann den Abschluss gesucht. Das war ja schon in Ordnung. Aber natürlich kann sich ein Verteidiger darauf einstellen, wenn du weißt, mit links flankt der im Leben nicht, weil das wird nichts. Und das sollte doch funktionieren. Also mein rechter Fuß war auch katastrophal, aber den habe ich tatsächlich mal versucht zu trainieren. Ich habe mich hinterher mit rechts zu flanken getraut.
Oh, du bist Linksfuß.
Ich bin tatsächlich, ja, stärkere linke Fuß.
Man sagt ja, im Handball ist das zumindest so, Linkshänder spielen immer zwei Ligen höher, als ihre eigentliche Qualität hergibt. War das bei dir auch so? Wahrscheinlich.
Ich habe, weiß gar nicht, was das war, glaube ich, fünfte Liga damals gespielt.
Also warst du gut genug für die siebte, aber du warst Linksfuß.
Ja. Ja, guck dir die Links, die sind ja rar, diese Leute, ob sie nun Halstenberg heißen, ob sie
Schulz.
Marcel Schmelzer hat, finde ich, aus seinen Fähigkeiten das Optimale gemacht.
Das Maximale hat er aus seinen Fähigkeiten gemacht.
Das ist aber überhaupt nicht verwerflich. Das ist super.
Nein, um Gottes Willen.
Das war, also hat Borussia Dortmund auch lange Jahre richtig gut getan. Mal ganz abgesehen von der Identifikation, aber.
Ja, grob 10 Jahre hat er auf einem sehr, sehr guten Niveau gespielt.
Genau.
Für seine Verhältnisse ist Nationalspieler geworden. Also wenige Länderspiele bis gar keine, ist ein anderes Thema. Aber man konnte sich immer auf ihn verlassen. Auch da wusste man, was man von ihm bekommt. 1000-prozentigen Einsatz, klar, nicht die allerbesten Flanken, also keine Rafael Guerrero-Flanken, kein Schnickschnack, aber solide Arbeit und wenige Fehler.
Ich habe das ja auch nur erwähnt, weil du hier die Linksfüßler so ein bisschen abgewertet hast. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen.
Ja, das kann ich natürlich verstehen. Hörerfragen, Dirk. Mhm. Ich verstehe die Causa Zagadou nicht. In Amsterdam war er im Kader. Rose sagte auf der PK jedoch, dass Zagadou zunächst Spielpraxis in der U23 erhalten solle. Gegen Bielefeld stand er dann ebenso wenig im Kader wie bei der U23. Gestern auch Fehlanzeige. Was ist da los?
Das ist eine gute Frage. Wir haben also damit gerechnet, nachdem er in Bielefeld, du kannst dich erinnern, wir saßen im gleichen Auto, haben wir eigentlich damit gerechnet, dass er sonntags in der U23 spielen wird, eben weil Rose es so angekündigt hatte. Ich fand es, ich glaube, er war tatsächlich in Amsterdam im Kader, um ihm einfach mal wieder das Gefühl zu geben, du gehörst dazu, du bist wieder dabei. Dass Rose dann nachher gesagt hat, wir wollen den Jungen jetzt nicht in so einen Hexenkessel reinwerfen, auch noch nicht in ein Bundesligaspiel, sondern der soll erstmal Sicherheit gewinnen, auch vielleicht ein bisschen unbeobachtet. Keine Ahnung, wo es dann passieren wird. Und das fand ich eigentlich einen guten Ansatz. Er war so lange raus. Es ist, glaube ich, dann tatsächlich ganz gut, wenn er mal so einen Etappenschritt macht und bevor er dann wieder ganz oben anklopft. Warum das dann nicht passiert ist, müsste man jetzt tatsächlich dann auch mal am Wochenende erfragen, denn das war schon überraschend, dass er dann eben sonntags nicht gespielt hat und man hat ihn jetzt gestern gegen Ingolstadt auch nicht im Kader gesehen. Wie gesagt, da war die Notwendigkeit jetzt nicht groß da. Akanji saß auf der Bank, es saßen 3 Innenverteidiger auf der Bank, weil die beiden aus der U23, Meloni und Papadopoulos, ja auch noch da waren. Ich hoffe nicht, dass es da einen Rückschlag gegeben hat. Also ist aber nichts bekannt von bislang.
Ich finde diese Frage sehr interessant, weil wir eben über Renier gesprochen haben. Wieso steht Renier im Ranking höher als ein Knauf? Statt einen Spieler mit großem Potenzial zu formen, spielt einer, der spätestens im Sommer sowieso weg ist. Unter Terzic war Knauf richtig gut dabei und jetzt nichts mehr. Ich verstehe diese Entscheidung nicht. Kann ich nachvollziehen?
Ich würde dem Trainer jetzt mal zugestehen, dass er nach Leistung aufstellt. Das ist übrigens wahrscheinlich auch der Grund, warum Felix Paslak nicht gespielt hat, auch als Meunier noch verletzt war und er der einzig gesunde Außenverteidiger im Kader war. Das wäre ja auch so ein ideales Spiel gewesen. Und ich habe am Samstag, glaube ich, weiß nicht, ob es zu dir oder zum anderen Kollegen noch gesagt, in einem dieser beiden Spiele wird man den Paslak auch mal sehen, wieder in der Startelf. Ist nicht passiert. Ich glaube, dass Rose dann tatsächlich Trainingsleistungen belohnt und ich glaube, dass Ansgar Knauf momentan nicht so auf dem Niveau ist, was er unter Terzic auch hatte. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob Renier das Niveau hat. Die Diskussion ist natürlich durchaus berechtigt.
Ja, wir sehen ja weniger bis gar keine Trainingseinheiten, von daher ist das sehr, sehr schwer zu beurteilen.
Das ist dann schwer zu beurteilen, ja.
Hallo ihr beiden, super Podcast, ich würde sogar sagen einer der weltbesten. Meine Fragen, ich fange mal mit der ersten an. Wie sieht es bei Akanji hinsichtlich der Vertragsverlängerung aus? Der Vertrag läuft bis 2023. Spätestens nächsten Sommer muss man wissen, wohin die Reise geht. Ähnliches gilt für Guerrero. Wobei ich bei Guerrero relativ sicher bin, der wird auch nochmal verlängern. Aber konzentrieren wir uns jetzt mal auf Akanji.
Ja, ich glaube, dass der natürlich einen enormen Sprung gemacht hat, dass er sich dessen aber auch bewusst ist und dass er von seiner Warte aus jetzt nicht unbedingt Eile hat, das zu entscheiden. Ich glaube, der wird dann auch vielleicht mal den Markt lose testen wollen, dass er einfach mal guckt, was kommt da vielleicht rein. Das steht sicherlich, oder das muss auf der Agenda stehen, natürlich, klar. Nächsten Sommer muss dann eine Entscheidung eigentlich her, ne? Weil das ist auch natürlich ein Spieler vom Marktwert her. Das kann Borussia Dortmund sich nicht erlauben, den dann eventuell ein Jahr später ablösefrei ziehen zu lassen.
Zumal er ja auch spielt und spielt und spielt und spielt.
Er ist sehr stabil, er ist gesund, er wirkt vor allen Dingen so physisch überhaupt nicht müde. Jetzt hat man ihn trotzdem mal einmal pausieren lassen, was eine goldrichtige Entscheidung, glaube ich, war, weil, hatte ich eben schon gesagt, er hat, glaube ich, wirklich jedes Spiel über 90 Minuten gemacht. Und Ja, der hat sich sehr stabilisiert und da gab es ja schon diese Vergleiche mit wie war das noch aus Italien, ne? Das, da irgend hat nicht Cellini oder so
ähnlich. Chiellini meinst Chiellini, du?
Ja, hat er nicht irgendwie gesagt, dass Akanji kommender Superstar sein könnte oder sowas. Also, der hat auf jeden Fall einen guten Sprung gemacht, war ja auch nicht immer unumstritten und das wird vielleicht so die erste richtige Bewährungsprobe für Sebastian Kehl dann als neuer Sportdirektor mit Michael Zorc noch zusammen, weil die Gespräche, die werden jetzt bald schon, glaube ich, anlaufen.
Sagst du auch Bruschetta? Ich muss da mal nachfragen an der Stelle. Ja.
Das heißt aber Bruschetta?
Ja, das ist korrekt. Das CH wird im Italienischen immer zum K. Es gibt kein K. Deswegen erstellen die sich künstlich diesen Laut sozusagen.
Lernen mit dem Podcast
von die zwei, drei Sachen, die ich weiß, die gebe ich immer gerne zum Besten, damit die Leute denken, ich hätte von irgendwas Ahnung. Wie seht ihr die Entwicklung von Moukoko? Wurde der Hype zu viel für einen erst 16-Jährigen? Er pendelt von Kurzeinsätzen und Bank zu Verletzungen. Wurde ihm zu viel aufgeladen? Jetzt pass mal auf, der Knaller ist ja tatsächlich, der ist immer noch 16. Wir sprechen seit Jahren über Youssoufa Moukoko. Ist unfassbar eigentlich, ne? Ja. Und vor einem Jahr haben wir die ganze Zeit gewartet, dass er endlich 16 wird, dass er auch spielen kann. Und er hat auch gut gespielt, wenn er gespielt hat. Hat ja auch ein paar Tore geschossen. Er hat halt jetzt einige Verletzungen. Das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass es an der Qualität liegt und am Hype.
Nein, der hatte im Frühjahr eine richtig schwere Verletzung. Syndesmose, das ist halt eine Geschichte, die dauert mehrere Monate und die hat ihn richtig rausgebracht. Und er hat vorher, wie du es gesagt hast, so erfrischend unbekümmert, hat er schon auch gute Spiele dabei gehabt. Er hat natürlich auch trotzdem in diesen Spielen schon gemerkt, dass es jetzt wirklich was anderes ist. Also wir haben ja immer darüber gesprochen, jetzt geht er noch eine Liga höher, U17 statt U16 oder U15, U19 auf einmal dann schon mit 15 Jahren. Jetzt wird er irgendwann mal an seine Grenzen stoßen. Das hat er alles relativ mühelos übersprungen, aber jetzt hast du es mit gestandenen Innenverteidigern zu tun. Und da muss er tatsächlich noch sehr, sehr viel lernen. Und er hatte im Sommer, ich glaube, mich zu erinnern, das war ja so, der war noch nicht von Anfang an fit, der kam auch erst später, weil sich das noch ein bisschen hingezogen hat. Und danach hat man gemerkt, dass die Form ein bisschen weg war. Und dann hat der BVB natürlich auch Malen noch verpflichtet, Haaland war gesund. Das war dann auch für ihn natürlich eine Konkurrenz, da war es ein bisschen schwieriger. Und jetzt ist er wieder verletzt. Ja, also er hat in der U21 ja bei seinen Spielen, da hatte er eigentlich mehr Spielminuten bekommen sogar als im Verein. Da hat er einen guten Eindruck hinterlassen, aber da spielt er auch natürlich gegen Gleichaltrige, annähernd Gleichaltrige, natürlich nicht bei ihm im, ne? Also die sind ja nur 5 Jahre älter als er oder 6.
Oder 6, ja.
Und nicht gleich 12 oder so. Oder, ne? Das ist was anderes. Man sollte da, glaube ich, nicht zu viel erwarten. Das ist tatsächlich, er muss vor allen Dingen, glaube ich, das ist das Wichtige, er muss bereit sein, die Geduld zu haben. Also er darf auch von sich selber jetzt nicht zu viel erwarten. Natürlich ist der Junge ungeduldig, der hat jetzt schon mal reingeschnuppert, der hat Tore geschossen in der Bundesliga, der will spielen. Aber sich nachhaltig dort zu behaupten, das braucht auch Zeit.
Er ist, wie gesagt, erst 16 und da muss man sehr geduldig sein, vielleicht ein paar mehr Einsätze auch in der U23 in der dritten Liga, wobei das ja als Klopperliga verschrien ist, deswegen sollte man da auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, aber er könnte ja Youth Leagues zum Beispiel auch spielen, ne? Solche Geschichten, das war auch, glaube ich, so geplant, das war natürlich mit seiner Verletzung jetzt schon wieder hinfällig, aber das werden wir dann vielleicht tatsächlich so sehen.
Wie wichtig ist Mo Dahoud? Ich denke, seine Abwesenheit schmerzt sehr. Grüße aus Österreich.
Ja, kann man so sagen. Also er hat ja nicht nur das Auge und das Gefühl für eine Spielsituation und wie man Bälle verteilt auf dieser zentralen Position. Ich fand immer, er war auf dieser zentralen Position am stärksten. Also wenn er dann auf der 8 oder außen gespielt hat, war es nicht ganz so effektiv. Aber er hat auch eine Aggressivität dabei. Die hat man eigentlich lange verkannt, beziehungsweise er hat ja dann auch wenig gespielt, von daher konnte man es vielleicht auch gar nicht so gut sehen, aber er bringt eine richtig gute Grundaggressivität mit, was Arbeit gegen den Ball angeht, ist also wichtig da im Gegenpressing zum Beispiel. Der fehlt schon, auf jeden Fall. Und sieht jetzt auch wohl fürs Wochenende noch nicht so gut aus. Vielleicht Ajax dann. Köln, glaube ich, wird noch nicht reichen, das hat der Trainer so angedeutet.
Naja, gegen Ajax kann man ja ein bisschen was ausprobieren.
Ja, ob er dann gleich wieder von Anfang an spielen wird, wage ich dann auch mal zu bezweifeln. Der ist ja auch schon jetzt ein bisschen raus. Das Gleiche gilt, falls Moukoko jetzt am Wochenende wieder im Kader stehen sollte, dann wird man den natürlich nicht von Anfang an sehen. Das, na, also Malen wird, denke ich mal, mit seinem Magen-Darm-Infekt wieder fit werden und dann muss Rose eben gucken, wie er das dann darum baut.
Ich habe das so ein bisschen süffisant gesagt, weil gegen Ajax kannst du den direkten Vergleich eh nicht mehr gewinnen. Da musst du ja mit 5 Toren Unterschied gewinnen,
ja, du beziehungsweise kannst
ihn, ja, 6-1 oder
das, was der Geier. Das ist nicht das Ziel sein, aber das wird nicht das Ziel sein. Das Ziel wird sein, dass du nicht Benfica, Sporting wieder sagen wir mal, ins Boot holst und das Gefühl gibst, da ist noch was zu machen. Ja. Denn wenn du verlieren solltest gegen Ajax, ist die Gruppe wieder komplett offen. Dann spielst du in Lissabon danach. Also das muss schon das große Ziel sein, da die Punkte oder einen Punkt zumindest mal hier zu behalten. Wird schwer genug, aber man hat ja auch ein bisschen was gut zu machen.
Ich glaube auch. Allerdings gibt es noch einige Tickets. Das ist zum Beispiel für das Spiel am Wochenende gegen den ersten FC Köln komplett anders. Gestern gegen Ingolstadt war es natürlich enttäuschend, 22.000. Finde ich, hat der BVB sich nochmal ein ganz, ganz kleines Eigentor geschossen. Man hätte einfach die Tickets, ich will nicht sagen verramschen können, aber halt die Preise gegen das Schlusslicht der zweiten Liga, naja.
Ja, ich habe mich auch gewundert und wir haben so ein bisschen versucht, mal zurückzugucken, ob es diese Kulisse bei einer so hohen möglichen Auslastung überhaupt in der jüngeren Vergangenheit schon gegeben. Also ich kann mich nicht erinnern, du?
Ich wüsste auch nicht. Das habe ich, glaube ich, auch im Auto auf dem Weg nach Bielefeld gesagt. Man müsste eigentlich mal gucken, auch im Vergleich zur möglichen Auslastung, ob es in den letzten, ich will auch mal sagen, 20 Jahren so wenig Zuschauer bei einem Pflichtspiel von Borussia Dortmund gab. Kannst du dich erinnern?
Nee, wie gesagt, ich mache seit 2008, dass ich mich so intensiv drum kümmere und alles, was ich da so in Erinnerung habe, da war die Hütte eigentlich auch bei solchen Konstellationen, das hat es ja auch schon ein paar Mal gegeben, im Pokal, war trotzdem deutlich mehr los. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich ein Fakt, die Leute gucken ein bisschen besser auf ihr Geld, halten es vielleicht ein bisschen besser zusammen. Dann hast du ein Dienstagabendspiel, musst mittwochs vielleicht wieder arbeiten. Und ich habe noch nie so entspannt, bin noch nie so entspannt zum Stadion gefahren, außer in der Corona-Zeit natürlich. Da war jetzt kein Stau gestern. Das war ja schon komisch. Aber die Leute, die da waren, das muss man mal oder kann man mal lobend erwähnen, die haben schon richtig Betrieb gemacht. Das war schon, die Stimmung war schon gut.
Die Süd war ja auch relativ voll.
Ja.
Nur halt auf den anderen Tribünen war nicht so sonderlich viel los. Ja. Der zugekaufte Engländer Bellingham lässt, wie vor ihm Sancho, Fans mit und Gegenspieler staunen. In den Nachwuchsligen sind die BVB-Jungs immer vorne mit dabei. Wo bleiben diese Spieler denn alle außer Moukoko? Danke jedenfalls weiterhin für euren jugendlichen Podcast. Ja, wo bleiben sie denn?
Ja, jetzt kann man die, glaube ich, nicht mit Bellingham vergleichen, weil der ist ein Ausnahmetalent. Wie Moukoko auch ein Ausnahmetalent ist. Und davon hast du dann eben, das letzte vor Moukoko war vielleicht Mario Götze. Oder vielleicht, wenn man Pulisic oder so dazu zählen will, der ja auch relativ lange da war, vielleicht der. Aber also für die, es gilt für alle U19-Spieler, wer da aus der Junioren-Bundesliga in den Erwachsenenbereich kommt, der muss sich gewaltig umstellen. Das ist ein ganz anderer Fußball. Und deshalb schaffen es von denen auch nur die Besten. Auf Anhieb. Man sieht ja, dass einige über die Umwege dann trotzdem noch Profis werden, vielleicht dann auch mal in der zweiten Liga oder sowas anfangen. Die Messlatte liegt natürlich auch in Dortmund richtig hoch. Da hast du einen Kader mit 15 Nationalspielern und hast immer das sehr ambitionierte Ziele. Da schaffst du es als junger Bengel ja auch nur dann, wenn du schon richtig gut bist. Das gilt aber für andere Bundesligisten genauso. Also außer vielleicht in den sogenannten Ausbildungsvereinen, wo dann solche Talente auch mal vielleicht mehr Verantwortung bekommen. Aber in Dortmund ist das natürlich enorm schwer, sich durchzusetzen.
Free Sancho fällt mir da gerade ein. Der Junge spielt bei Manchester United gefühlt gar nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Tja. Vielleicht hilft das ja, habe ich heute gehört, das hilft das ja bei der Entscheidung, ob Erling Haaland vielleicht im nächsten Sommer den Verein verlässt. Vielleicht bringt ihn das so ein bisschen ins Grübeln, wer weiß.
Ja, ich glaube aber, Haaland ist eine andere Nummer als Sancho.
Der ist eine andere Nummer, ja. Ich habe da auch nicht so große Hoffnung. Ja, Sancho ist schwierig, aber ich kann mich gut erinnern, dass Lucien Favre immer gesagt hat, Jadon Sancho muss nochmal einen richtigen Sprung machen, wenn er ein Großer werden will. Der verlässt sich ein bisschen zu sehr auf sein Talent. Und dann wirst du vielleicht ein solider Spieler, auch auf dem Niveau, aber eben kein herausragender. Und eigentlich hätte er die Fähigkeiten dazu. Jetzt ist der Sommer für ihn ja auch jetzt nicht besonders gut gelaufen. Und vielleicht hängt ihm das noch so ein bisschen nach. Vielleicht ist auch der Trainer nicht der Richtige für ihn. Mal gucken, was da passiert. Da deutet sich ja auch schon an, dass es vielleicht einen Wechsel geben könnte. Aber dass das bislang für ihn keine erfolgreiche Rückkehr nach England ist, ja, das wird er wahrscheinlich selber auch sogar unterschreiben. Aber ich glaube nicht, dass wir den hier nochmal wiedersehen.
Es hat ja schon die ein oder andere Rückholaktion gegeben.
Alle waren erfolgreich, oder?
Naja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die alle erfolgreich waren. Ich glaube, die Nummer mit Götze ist hinten raus sehr unglücklich gelaufen, weil es gab ein Halbjahr, da hat er wirklich herausragend gut gespielt und plötzlich wurde er nicht mehr eingesetzt.
Er kam ja, als er kam, war ja die EM 2016 war das, glaube ich, ne? Da kam er wieder mit Schürrle zusammen und dann hat er sich ja gleich direkt diese Geschichte eingefangen, wo er fast ein halbes Jahr raus war.
Aber es gab dieses halbe Jahr, ja genau, diese Stoffwechselstörung, aber es gab dieses halbe Jahr, wo er auf der 8 sehr, sehr gut gespielt hat. Und bei ihm war es immer ein Traum, auch diese Ballbehandlung natürlich und auch diese Spielintelligenz. Er war eigentlich immer an der richtigen Position und die ganze Zeit hast du gedacht, würden alle anderen Mitspieler so denken wie er und das Spiel so verstehen wie er, würdest du gefühlt ein fehlerfreies Spiel sehen. Das ist ja auch sehr, sehr bemerkenswert. Nun gut, jetzt ist er in Eindhoven, von dort würde man ihn garantiert nicht zurückholen. Aber bei Sancho, den kann man ja eh nicht finanzieren, weil ich will gar nicht wissen, was der jetzt in Manchester verdient, um sich die Spiele von draußen anzugucken. Es ist halt nur ein Jammer. Das ist halt das, wo ich denke, mein Gott, welche Spieler, die von Borussia Dortmund weggegangen sind, haben sich sofort irgendwo durchgesetzt? Ilkay Gündoğan und Robert Lewandowski. Klar, Hummels damals auch, Sonderfall. Alle anderen, Nuri Sahin damals, war nix. Shinji Kagawa war nix.
Hatten alle auch also relativ viel Pech. Nuri Sahin ist ja im Prinzip verletzt zu Real Madrid gewechselt. Und wenn du dann in so einem Star-Ensemble erstmal die ersten zwei Monate nicht spielen kannst und hast vielleicht ohnehin nicht den glänzenden Ruf, also der hat natürlich hier einiges aufgegeben, aber das wusste er auch. Nuri ist ja nun auch durchaus schlau und das hat ihm ja auch unheimlich weh getan und der wusste dann natürlich auch schon ein bisschen um das Risiko, glaube ich, damals, aber es war dann eben auch ein Lebenstraum von ihm, einmal für die Real Madrid zu spielen. Hat nicht so funktioniert, muss man sagen.
Es ist sehr schade. Man mag sich kaum ausmalen, was passiert wäre, wenn einige Spieler immer geblieben wären. Aber da haben wir schon so oft drüber philosophiert. Wir kommen weiter, oder besser gesagt, wir machen weiter mit der nächsten Hörerfrage. Wie schätzt ihr Malens Entwicklung ein? Ich finde, er ist angekommen und passt sich immer besser an. Teilweise geht er viel zu selten ins Dribbling und ist als alleinige Spitze aber auch verschenkt. Oder was denkt ihr?
Ich erkenne auch Besserungstendenzen, aber noch finde ich, ist der auch nicht so frei, wie man das vielleicht sein muss, um dann auch besondere Dinge zu machen. Der Stand fand ich auch lange im Schatten einfach von Haaland. Da hat sich sehr, sehr viel drauf fokussiert auf Haaland. Und vielleicht kann er die Chance jetzt tatsächlich nutzen, wenn der ja nur einige Wochen nicht da sein wird, sich so ein bisschen frei zu spielen. Also der musste natürlich erstmal körperlich, das hat Rose auch so unverblümt gesagt, wir mussten ihn ja auch erstmal körperlich auf das Niveau bringen. Also der kam, haben wir auch schon drüber gesprochen, der kam nicht ganz fit aus dem Urlaub. Und das hängt dir auch relativ lange nach, wenn du Großteile der Vorbereitung eben nicht machen kannst, sondern im laufenden Betrieb sozusagen diese Defizite aufholen musst. Und ich habe mit Michael Zorc drüber gesprochen vergangenen Sonntag. Und da sagte er ja, gibt unzählige Fälle, wo du auch Geduld haben musst, ja, wo du nicht immer sagen musst, okay, jetzt hat er 30 Millionen gekostet, jetzt musste er auch von Anfang an liefern. Natürlich ist das irgendwann die Erwartung, aber ich glaube, Zorc ist auch lang genug dabei, um zu wissen, dass man das eben auf Knopfdruck nicht bekommt, jedenfalls meistens nicht. Und die werden dem die Zeit geben. Aber irgendwann kommt natürlich ein Zeitpunkt, wo man von ihm deutlich mehr Einfluss aufs Spiel auch sehen möchte. Also ich habe manchmal noch so ein bisschen das Gefühl, dass er auch mit dieser Spielweise fremdelt, dass er sich daran erst noch gewöhnen muss. Er hat in Holland mit Länge nicht so viel Defensivarbeit leisten müssen.
Gar keine.
Ja. Und von daher ist natürlich jetzt eine Phase, wo man ihn eigentlich dringend braucht. Ganz klar.
Ich sag mal, in der Rückrunde, da ist der Zeitpunkt gekommen, glaube ich, auch wenn er Haaland wieder neben sich hat, der natürlich viele Lücken reißt, auch für ihn, weil sich gerne auch mal zwei Gegenspieler um Haaland kümmern, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Haaland auch ein bisschen mehr zünden muss, denke ich. Aber bis dahin, das sehe ich genauso wie du, muss man ihm auf jeden Fall Zeit geben und ich denke, das ist auch richtig von den Verantwortlichen. Nicht direkt zum Spiel, aber mich würde interessieren, was dahinter steckt, dass ihr die Live-Halbzeitshow produziert, obwohl hier bei Twitter dann immer nur eine kleine Anzahl an Zuschauern mit dabei ist. Circa 15 bis 20, schreibt der Hörer. Ich schaue die Shows immer gerne, aber lohnt sich der Aufwand für euch? Nein, aber wir machen es natürlich trotzdem, weil wir haben eine Vorschau und eine Analyse hinterher. Und dann machen wir natürlich auch eine Halbzeitanalyse. Um das mal kurz zu erklären, warum gucken da weniger zu? Viele schauen sich das Spiel natürlich dann auch im Fernsehen an, obwohl sie vorher unsere Vorschau gucken und hinterher unsere Analyse, weil wir halt sehr BVB-spezifisch unterwegs sind, sagen aber in der Halbzeit, weiß ich nicht, gehe ich auf Toilette, an den Kühlschrank, machen wir nochmal was zu essen, um ja was zu trinken. Und außerdem, wir senden nicht nur bei Twitter, wir senden auch bei Facebook und bei YouTube. Also ein paar Leute mehr schauen dann schon zu, aber ich kann die Nachfrage auf jeden Fall verstehen. Jetzt kommt nochmal eine Frage zu Renier, aber da antwortet ein Hörer dann sowieso erstmal das. Und wir haben genau diese Frage eigentlich eben schon diskutiert. Oh, das ist ja interessant. Hier wird natürlich das Thema aufgemacht, was wir eben schon diskutiert haben mit Jadon Sancho. Brauchen wir auch nicht nochmal diskutieren. Hier gibt's ein Lob für mich. Soll ich das jetzt vorlesen? Das ist explizit für mich.
Soll ich eben auf Toilette gehen so lange?
Nein, nein, nein. Es dauert mir dann wieder zu lange. Hast mich eben schon so lange warten lassen, vor der Sendung sozusagen. Ja. Was für ein Arbeitspensum. Moderator beim Podcast, Kommentator beim Radio, DAZN und Handball. Hab ich was vergessen? Einfach nur Respekt, danke und weiter so. Ich muss sehr aufpassen, das mache ich in diesem Jahr übrigens auch. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, ich moderiere weniger Live-Shows. Das ist mal das Erste. Und dafür schreibe ich aber noch ein neues Buch.
Oh.
Ja.
Baseball oder Fußball?
Es ist eine Autobiografie von einem ehemaligen Sportreporter, den jeder kennt, der diesen Podcast hört. Mehr kann ich an dieser Stelle aber noch nicht verraten.
Das wirst du mir im Vier-Augen-Gespräch nachher
Das werde ich vielleicht. Dir natürlich, werde ich dir das.
Und ich twitter das dann.
Ja, das werde ich dir nicht verraten. Nein, Spaß beiseite. Weiter geht's mit jemandem, der auch den Podcast toll findet. Er hört jede Woche immer gerne rein. Super, dass Dirk zu Gast ist, denn meine Frage richtet sich genau an ihn. Oh. Kommt Julian Brandt mit einer 3,0 gegen Ingolstadt nicht etwas zu schlecht weg? Er hat immerhin beide Tore toll vorbereitet und war auch bei den Lattentreffern beteiligt. Klar waren da viele Ballverluste im Spielaufbau, aber er hat auch Verantwortung übernommen und sich als Spielmacher probiert. Dass da Fehler dabei sind, okay, aber ohne ihn hätte das offensiv sehr düster ausgesehen. Für mich war es eine starke Leistung.
Ja, kann ich vielleicht sogar mitgehen. Müsste ich jetzt natürlich mal weit ausholen zum Thema, wie so sowas auch zustande kommt. Ich habe tatsächlich überlegt, gehst du bei Julian Brandt auf eine 2,5, weil ich fand das auch. Ich fand jetzt die erste Torvorbereitung sehr gut, weil dieser Pass musste genauso kommen, scharf, flach. Beim zweiten Tor hat er eine Flanke in die Mitte geschlagen. Da haben wir jetzt eben schon drüber. Das sollte man vom Bundesligaspieler auch erwarten können. Nichtsdestotrotz, klar, der Assist zählt für ihn. Und ich habe in der ersten Hälfte, vielleicht mal so als Beispiel, ich habe in der ersten Hälfte ihn allerdings sehr, ja, hektisch so erlebt. Also er hat viel versucht und das kann man ihm nie absprechen. Der macht unheimlich viele Meter. Aber um das jetzt mal abzukürzen, da habe ich ihn bei einer 4 gesehen, weil er auch ein paar Fehler dabei hatte. In der zweiten Hälfte habe ich ihn bei einer 2 gesehen, macht über einen Strich ungefähr eine 3. Das ist jetzt nicht ganz deckungsgleich, so wie das dann wirklich zustande kommt. Und ich würde auch jetzt nicht hergehen und sagen, ich bin immer fehlerfrei. Wenn man weiß, wie sowas funktioniert mit Noten. Also früher war es ja so, da bist du samstags ins Stadion gegangen, hast du einen Block und einen Kugelschreiber bei gehabt und hast dann abends dir die Zusammenfassung angeschaut und seitdem es dann irgendwann Sky gibt, also auch schon relativ lange, hast du vielleicht das Spiel sogar sonntags noch geguckt und hast dann auch einige Dinge vielleicht noch gesehen und hast dann montags in der Zeitung, Zeitung ist dieses Gedruckte, ne, was es mal gab, hast dann montags deine Noten gemacht und heute ist das natürlich ganz anders. Wir haben also, vielleicht mal zur Verdeutlichung, tatsächlich nach dem Abpfiff circa eine Minute Zeit, um den Text loszuwerden. Sowohl den Spielbericht, deshalb sind da manchmal auch noch ein paar Fehler drin, und als auch die Einzelkritik. Und das führt natürlich dazu, weil das sind Texte, die haben schon eine gewisse Länge, dass du die während des Spiels schreibst. So ist vielleicht mal einigen die Illusion rauben. Also dann, wenn man sich dann auch mal auf den Text konzentriert, dann entgeht manchmal einem auch ein bisschen was. Also bei Brandt hätte ich auch mit einer 2,5 jetzt so in der Nachbetrachtung, wäre ich sicherlich nicht, hätte ich sicherlich nicht falsch gelegen. Ich fand ihn, wie gesagt, in der ersten Hälfte fand ich ihn noch ein bisschen, bei allem Bemühen, fand ich ihn ein bisschen zerfahren und fahrig und zu hektisch, mit einigen Fehlern auch dabei. Deshalb eher die 4, dann in der zweiten Halbzeit war er gut mit einer 2 und dann deshalb kam die 3 zustande. Das sind aber so Nuancen, die man manchmal, glaube ich, drin hat. Man liegt auch manchmal, also ich glaube, es gibt keinen bei uns, der jetzt irgendwie von sich behaupten würde, er hätte noch nie komplett mal daneben gelegen. Auch das passiert. Und steckt aber, versichere ich jetzt mal hier, ist keine böse Absicht dahinter. Also ganz im Gegenteil, Julian Brandt ist sicherlich auch einer der sympathischen Spieler, mit dem wir gut auskommen. Und da sind also keine persönlichen Animositäten oder sowas dahinter. War dann vielleicht ein Tacken zu schlecht, kann sein.
Ja, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Um so manche Personalsorge in den Griff zu bekommen und einfach auf gewissen Positionen besser besetzt zu sein, sollten die Verantwortlichen im Winter nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen? Wen würdet ihr holen, beziehungsweise, das ist glaube ich viel wichtiger, auf welcher Position würde Dirk Krampe nachrüsten?
Wenn ich Sportdirektor würde ich, und ich wüsste, was ich ja jetzt aus der Distanz nur vermute, es gibt Indizien, aber wenn ich wüsste, dass Erling Haaland im Sommer gehen würde, würde ich versuchen, einen Nachfolger schon im Winter zu bekommen, damit der ein halbes Jahr sozusagen mitlaufen kann. Das wäre, glaube ich, tatsächlich das Erste. Und dann würde ich gucken, was auf der linken Außenbahn möglich ist. Das ist im Sommer nicht abgearbeitet worden sozusagen, weil es eben auch von Nico Schulz keine Tendenzen gab, dass er den Verein verlassen wollte. Aber ich glaube, da ist Dortmund relativ dünn aufgestellt. Ansonsten zentrales defensives Mittelfeld wäre vielleicht auch noch so ein Thema. Muss man mal gucken. Also ich glaube, dass Dortmund im Winter ein bisschen was machen wird. Vielleicht muss erst auf der anderen Seite so ein bisschen was passieren. Es gibt ja einige, die auch nicht zufrieden sein werden. Ich habe Paslak eben angesprochen. Ich weiß nicht, wie zufrieden der ist mit seiner Rolle. Er kann es eigentlich nicht sein jetzt. Renier haben wir drüber gesprochen und mal gucken, was da passiert, ob diese Leihe vorzeitig vielleicht beendet wird. Was natürlich auch auf dem Anforderungsbogen stünde, wäre ein flinker Außenstürmer, der mal 1-gegen-1 Duelle gewinnen kann. Ich glaube, auch da besteht Bedarf. Aber da ist immer Angebot und Nachfrage und man muss natürlich auch gucken, man hat einen relativ großen Kader und den müsste man vielleicht erstmal ein bisschen verschlanken. Mal gucken, was mit Bürki zum Beispiel passiert, ob der dann im Winter einen neuen Anlauf irgendwo nimmt, hängt auch davon ab, ob sich vielleicht mal irgendwo ein Torwart verletzt. Aber der kann natürlich nicht auf ewig diese Rolle jetzt auch zufriedenstellen, den kann ja diese Rolle nicht zufriedenstellen. Er hat jetzt nicht das Passende für sich dabei gehabt, aber vielleicht ändert sich das ja auch im Winter schon, ansonsten dann im nächsten Sommer.
Sehr witzig, hier ein Wortgefecht, so nenne ich es mal, von zwei Hörern, wobei es gibt nur eine Antwort auf die Hörerfrage, die ich mal vorlese. Steffen Tigges wird Haaland ersetzen können im Sommer, oder? René wird der neue Sancho, oder? Der Kader ist super zusammengestellt, oder? Man hat zwar gegen Ajax 0-4 verloren, aber das ist ja auch eine der besten Mannschaften Europas, oder? Darauf antwortet der nächste Hörer. Du bist eher der Glas-halb-leer-Typ, oder? Fand ich großartig, deswegen musste ich das jetzt mal vorlesen, aber es wurde von einigen gefragt, Haaland, Ausfallzeit, ihn ersetzen und so weiter. Ich will jetzt nicht jede Frage vorlesen zu dem Thema, sondern fasse die in eine zusammen. Wie soll das funktionieren?
Ja, schwierig. Also auf keinen Fall sollte man jetzt dem armen Steffen Tigges irgendwie auf die Schultern legen, dass er den Haaland ersetzen muss. wer kann denn aus diesem Kader Haaland mit der Qualität, mit der Abschlussqualität, mit der Wucht, wer wäre denn ein 1:1 Ersatz vom Typ her? Also damit fängt es ja schon an. Also das wird Rose anders lösen müssen, über falsche Neun, über keine Ahnung, wie er das dann macht. Steffen Tigges ist vielleicht von der körperlichen Konstitution her so ein ähnlicher Typ, wobei Haaland natürlich viel, viel wuchtiger und muskulöser noch ist. Also Tigges ist da, glaube ich, eher noch ein Leichtgewicht, aber natürlich nicht von seiner Ausstrahlung, von seiner Präsenz, von seinen fußballerischen Fähigkeiten, glaube ich, da tut man ihm auch keinen Gefallen. Und da muss man das jetzt auch nicht abwerten, wenn man sagt, der ist natürlich nicht ein Erling Haaland-Ersatz. Es wird darauf hinauslaufen, dass es eher andere richten müssen. Ich habe es eben, glaube ich, ja schon mal so angedeutet. Sprich, Hazard sehe ich da in der Rolle. Und sie können das sehr flexibel spielen, auch mit Rotationen innerhalb dieses Offensivverbundes. Das werden sie sicherlich so irgendwie machen. Aber Haaland zu ersetzen ist fast unmöglich.
Hier wird auch ab und zu mal nach Joe Rayner gefragt. Was zur Hölle ist eigentlich mit dem los?
Gute Frage, die wir auch versuchen mal zu klären. Das heißt immer nur, es dauert noch ein bisschen. Es war ja ursprünglich eigentlich vom US-Verband von einer Zerrung die Rede. Das war im September. Und dann hieß es, nachdem er wieder hier war, ja, es ist doch ein bisschen mehr. Die nächste Länderspielphase Anfang Oktober, also wäre so der Zeitpunkt, an dem wir ihn irgendwann wieder zurückerwarten. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her. Und Rose hat ja am Dienstag nach dem Spiel gegen Ingolstadt auch über Rainer gesprochen, hat gesagt, ist noch kein Thema. Das klang jetzt sehr lapidar, als ob sich das dann auch in den nächsten paar Tagen jetzt nicht verbessern könnte. Also wir haben ihn auch noch nicht wieder irgendwie in der Nähe der Mannschaft gesehen, sprich Mannschaftstraining. Von daher scheint das eine knifflige Verletzung zu sein, die jetzt schon 2 Monate dauert. Und wenn man mal so, es gibt ja so Portale, die auch über Ausfallzeiten bei Sportverletzungen und so weiter, dann reden wir, glaube ich, nicht von einer Zerrung. Dann reden wir, glaube ich, auch nicht von einem Muskelfaserriss. Dann ist es eher schon so ein Muskelbündelriss oder sowas in der Art. Also, oder er hat eine Stelle erwischt, oder es hat ihn an einer Stelle erwischt, die sehr, sehr schwierig ist, Adduktorenbereich zum Beispiel, oder eben, keine Ahnung, wo es dann eben sehr, sehr viel Geduld auch braucht, bis es wieder geht. Aber das ist schon auffällig, dass er jetzt so lange raus ist. Und auch für Dortmund natürlich sehr ärgerlich. Der hat in allen Spielen, die er vorher bestritten hat, hat er Stamm gespielt, hat er Startelf gespielt.
Ja, es sagt ja auch ein bisschen was darüber aus, wie ihn Marco Rose einordnet innerhalb dieses Kaders. Warum wird von vielen Fans momentan alles so negativ gesehen? In der Liga ist man nur einen Punkt hinter den Bayern. Im DFB-Pokal hat man das Achtelfinale erreicht und auch in der Champions League ist man auf Platz 2 der Gruppe und nur 3 Punkte hinter Ajax. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es auch nicht.
Vielleicht, weil einige Spiele gut gelaufen sind, wo die Leistung vielleicht nicht ganz so gut war, wie das Ergebnis am Ende dann war.
Ja, aber da hat man doch in den letzten Jahren immer die Spiele verloren und alle haben gesagt, solche Spiele muss man halt auch mal gewinnen. Jetzt machen sie das und sind trotzdem alle unzufrieden.
Richtig, vielleicht auch, weil natürlich jetzt schon wieder absehbar ist, wie dominant Bayern München auftritt und dass man vielleicht dann so unnötige Niederlagen wie in Freiburg, wobei man die auch relativieren muss, die haben bislang noch kein Bundesligaspiel verloren, ja, auch wenn man ihnen das ja kaum immer zutraut, aber die sind ja nun anscheinend doch sehr, sehr stabil auch. Ja, so eine Leistung wie Ajax, finde ich, kann mal passieren, sie hat trotzdem sehr weh getan und gefährdet jetzt die gute Ausgangsposition, die man vorher eigentlich hatte, das vielleicht wurmt auch das logischerweise. Ich glaube einfach, dass natürlich die Ansprüche auch gestiegen sind in den Jahren, also vielleicht haben viele Fans auch einfach eine große Sehnsucht, mal wieder einen Titel zu holen. Also jetzt nicht nur unbedingt, was heißt nur, aber nicht dieser Pokal, sondern vielleicht auch mal wieder die Schale. Und ja, wenn man dann so früh in der Saison, es gibt jetzt, glaube ich, 3 Pflichtspielniederlagen bislang, ne? Das finde ich ist noch im Rahmen. Allerdings sind gerade auch jetzt erst 10 Spiele gespielt in der Bundesliga. Und die Hälfte der Gruppenphase in der Champions League ist rum. Man muss halt, wenn man den Bayern auf den Fersen bleiben will, muss man halt sehr, sehr stabil sein. Und vielleicht haben die Fans im Moment das Gefühl, diese Stabilität ist doch noch nicht so da.
Glaube ich auch, dass sie noch nicht da ist. Trotzdem, die nackten Fakten sagen, es sieht sehr gut aus für den BVB in dieser Saison.
Wir haben uns selber dabei ertappt. Das ist wirklich so, dass man gesagt hat, es geht schon wieder so weiter wie eigentlich immer, aber dann guckst du auf die Tabelle und okay, sind wir auf einmal schon wieder Zweiter und sie sind in allen Wettbewerben noch da, im Pokal weiter, alles gut. Also es ist tatsächlich gefühlt vielleicht gerade nicht so toll, aber warum kann man vielleicht gar nicht so genau ergründen? Ich weiß es selber auch nicht, aber ja, Fans sind vielleicht ein bisschen kritischer im Moment.
Hallo, bester Podcast der Welt. Habt ihr Infos, wann die neue Fußballhalle auf dem Trainingsgelände in Brake gebaut wird, plus die anstehenden bzw. weiteren Anbaumaßnahmen, Erweiterung des Trainingszentrums und so weiter, bla bla bla, schreibt ein anderer Hörer. Warum kommt fast jede Woche diese Frage? Hören hier die Dortmunder Baufirmen zu und hoffen auf den Auftrag? Ich kann es nicht sagen und wir können dazu auch nichts Neues sagen, weil wir nichts wissen.
Ja, ich glaube natürlich, dass schon durch Corona auch einige Investitionen so ein bisschen vielleicht dann mal auf Halde gelegt worden sind. Aber das ist unseres Wissens zumindest in der Planung natürlich weiter alles. Das liegt im Prinzip schon ja alles vor. Da kann man irgendwann jetzt mit loslegen. Und ich glaube, dass diese Investitionen auch wieder aufgenommen werden, sobald jetzt auch die Einnahmeseite sich wieder deutlich verbessert. Und danach sieht es jetzt ja im Moment aus.
Eine Frage für den Podcast mit dem besten Moderator aller Podcasts. Das schließt, glaube ich, den schönsten und intelligentesten gleichzeitig mit ein, bin mir nicht sicher. Sowohl Haaland als auch Mokoko werden für längere Zeit ausfallen. Wäre es eine mögliche Chance, Bradley Fink mal eine Möglichkeit bei den Profis zu geben? Er knipst in der U19 gerade am Fließband 16 Tore in 12 Spielen, bringt eine Wucht und einen Zug zum Tor mit, den Malen und Mokoko nicht bieten können. Meiner Meinung nach sollte man ihn zumindest mal bei den Profis mittrainieren lassen.
Ja, das ist immer, also ich glaube, dass sie natürlich ein Auge drauf haben. Ich kann mich erinnern, dass Marco Rose da auch mehrfach schon nachgefragt worden ist, ob es nicht jetzt mal so an der Zeit wäre, auch so U19, da gäbe es ja einen. Und er hat das immer mit ein bisschen Bedacht gemacht, was ich vollkommen richtig finde. Also die, ich habe es eben ja schon mal angedeutet, die Diskrepanz dann zwischen dem Fußball, auch der gespielt wird im A-Junioren-Bereich, selbst eben Bundesliga, und dem in der Bundesliga, dass die körperliche Komponente ist, der riesige Unterschied, der wirklich riesige Unterschied. Und ich weiß nicht, ob man dem Jungen Gefallen tun würde, wenn man ihn jetzt dann aus dem Nichts sozusagen dazu holen würde, weil oben eine gewisse Personalnot besteht. Ich halte den Weg, den sie gegangen sind in der Vergangenheit, nämlich diese Spieler dann mit ins Trainingslager zu nehmen, sporadisch in der Woche mit trainieren zu lassen, in Testspielen einzusetzen, Schritt für Schritt, langfristig vor allen Dingen, halte ich für viel besser. Und ich weiß nicht, ich kann nicht beurteilen, ehrlich gesagt, dafür habe ich zu wenig Spiele der U19 gesehen, ob er in der Lage wäre, auf Bundesliga-Niveau, geschweige denn international, sofort mithalten zu können. Ich glaube, wenn man das Gefühl hätte, dass dem so ist, dann wäre er oben. Aber man will ihn nicht verheizen. Das ist, glaube ich, die Erwartung. Also nicht automatisch, weil einer in einem Jugendbereich dann 15 Tore schießt, ist er automatisch sofort oben auch erfolgreich. Also sollte man sehr, sehr vorsichtig mit sein.
Wie ist der aktuelle Stand bei, wie heißt er denn? Guil Bueno? Es gab Meldungen zu einer möglichen Klage von Deportivo. Gab es diese Klage? Spielt er deswegen nicht? Er macht eigentlich einen guten Eindruck und ist auch häufiger Trainingsgast bei den Profis.
Das ist ja ein Verteidiger aus der U23, den ich selber noch nie habe spielen sehen. Er hat jetzt am Wochenende 20 Minuten, glaube ich, gespielt. Vorher saß er aber auf der Bank. Diese Geschichte mit der Klage kommt, glaube ich, irgendwie unmittelbar nach seinem, der ist ja relativ spät gewechselt. Da ist aber, glaube ich, nichts dran. Da ist auch nichts draus geworden. Ich glaube, dass der kommt auch aus Spanien. Ich glaube, dass der auch mit der Körperlichkeit in der dritten Liga vielleicht noch gerade so ein bisschen, das habe ich so zumindest meinen Kollegen eben, hat mir das eben so erzählt. Ich habe die Frage zufällig gesehen und habe dann auch nach genauen Informationen gefragt, weil ich noch kein U23-Spiel gesehen habe die Saison. Und er sagte, nee, der ist also schon ganz normal dabei, aber der muss sich noch anpassen. Man hat die Verpflichtung, der ist 19, hat die Verpflichtung auch als Zukunftsverpflichtung sozusagen gesehen und weiß, dass dieser Spieler sich noch anpassen muss, vor allem körperlich.
Ja gut, ein 19-jähriger Spanier in der dritten Liga in Deutschland, das ist, glaube ich, schon eine massive Umstellung. Nicht nur die Sprache, die Kultur, Wetter, ja und so weiter. Und natürlich die Spielweise ist eine komplett andere als in Spanien. Die letzte Hörerfrage ist eine Hochspannende. Wie ist eure Meinung zu Joe Kimmich? Die Meinungen sind da sehr kontrovers. Sollte die 2G-Regelung auch für Spieler gelten?
Ja, ich fand's gut, dass er sich gestellt hat, nachdem das dann irgendwie publik geworden ist. Die Frage ist, ob er gewinnen konnte, damit, dass er sich stellt, oder ob es nicht klar war, dass er natürlich als Verlierer sozusagen aus diesem Interview herausgehen würde. Ich finde, er hat sich keinen Gefallen getan. Er hat sich natürlich auch mit der ganzen Aktion keinen Gefallen getan, denn das ist ihm jetzt so ein bisschen um die Ohren geflogen und da hat man den Promi-Bonus sozusagen genutzt, um an diesem prominenten Beispiel ja auch nochmal einiges klarzustellen, was Folgeschäden bei Langzeitfolgeschäden bei Impfungen und so weiter angeht. Also wenn er sagt, das kann ich eben nicht nachvollziehen, wenn er sagt, ich bin mir nicht sicher, ich will mich noch genauer informieren, dann frage ich mich, ey, was hast du die letzten 15 Monate gemacht? Diese Pandemie ist ja nicht jetzt über Nacht gerade gekommen und wir sind alle überrascht davon und wissen nicht, wie wir reagieren sollen. Also wenn er sich über Langzeitschäden informieren möchte, dann muss er einfach mal auch den Mannschaftsarzt von Bayern München fragen, der wird ihm da auch sicherlich was zu sagen. Oder eben noch ein paar andere, die Möglichkeiten hätte er, glaube ich, gehabt. Warum das bis jetzt noch nicht passiert ist, gute Frage. Von daher finde ich, hat er leider keine so ganz gute Figur abgegeben. Ich glaube aber, der wird sich jetzt bald impfen lassen.
Das glaube ich auch. Ich möchte, weil meine Meinung, glaube ich, bei Twitter rundgegangen ist, dazu gerne eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen von einem NBA-Spiel, co-kommentiert von Jeff Van Gundy, dem ehemaligen NBA-Trainer. Und es gibt einen prominenten Akteur, Kyrie Irving von den Brooklyn Nets, der sich nicht hat impfen lassen bislang, der irgendwann dann auch zuletzt bei Instagram in seiner Story gepostet hat. Also ich habe die Story nicht selber gesehen, nur einen Artikel darüber gelesen, dass es ja seine Entscheidung ist und er wäre nicht für oder gegen Impfen, aber er müsste genau abwägen und ja, er würde auf Geld verzichten. Ja, du verdienst aber auch 40 Millionen Dollar im Jahr. Für dich ist das egal, ob du auf Geld verzichtest, weil du hast eh genug. Das ist mal das eine. Und Jeff Van Gundy hat dann in einem Spiel Folgendes dazu gesagt. Kyrie Irving hätte erwähnt, er würde selber Nachforschungen anstellen und müsste sich noch genauer informieren. Und da meinte Van Gundy, wie macht er das? Hat er sein eigenes Labor eröffnet, wo er jetzt Nachforschungen anstellt? Wo genau forscht er eigentlich nach und informiert sich?
Google?
Ja, aber Google gibt schon seit einigen Monaten sehr, sehr klare Antworten. Und es ist auch immer die Frage, wo man sich informiert. Ich habe zu Kimmich schon was gesagt. Meine Meinung ist da relativ eindeutig. Ich habe kein bis null oder sogar Negativbereich Verständnis dafür, dass sich Kimmich nicht hat impfen lassen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich war aber auch selber mit dieser Erkrankung im Krankenhaus, deswegen bin ich da ein bisschen sensibel und deswegen nochmal ein Themawechsel zum Abschluss. Du hast zwar eben schon ein bisschen was gesagt zum ersten FC Köln, aber danach ja noch das Spiel gegen Ajax, vielleicht ein kurzer Blick voraus, nur noch auf diese beiden Partien zum Abschluss, bevor ich mich hier komplett in Rage rede. Leute können mich nicht sehen, aber ich flippe gerade völlig aus.
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ich habe es zum Beispiel immer verstanden, wenn es um Schwangere ging, auch um Frauen, die einen Kinderwunsch haben noch. Da waren wir natürlich aber auch noch in einer Phase, das ist schon länger her, wo vielleicht eben noch nicht so viele gesicherte Daten da sind. Das ist ja noch ein anderer Punkt. Der möchte erstmal noch wissen mit Forschung und so weiter. Wir haben jetzt wie viel hunderte Millionen Menschen geimpft und ich glaube, wir haben gesicherte Daten. Das nur mal so auch von mir. Also ich tue mich auch sehr, sehr schwer. Ich bin aber trotzdem natürlich, ich kann auch verstehen, dass er so ein bisschen beklagt, dass man gleich in eine Ecke gestempelt wird. Aber spätestens, wenn ich sowas gesagt hätte und dann bekäme ich Zuspruch der AfD, was jetzt passiert ist, dann würde ich mir Gedanken machen an Joe Kimmichs Stelle, denn das wird er sicherlich auch nicht wollen.
Weißt du was, Dirk?
Gutes Schlusswort.
Gutes Schlusswort.
Ich sage aber noch was zu Köln. Komm, ganz schnell. Ich habe es eben angedeutet. Ich halte es für ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Eine unglaublich fitte Mannschaft, eine unglaublich widerstandsfähige Mannschaft, die einfach sich auch nicht klein bei, also die geben nicht klein bei. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Das trifft dann eben auf eine Dortmunder Mannschaft, die manchmal selbst Probleme hat, gegen Widerstände anzukämpfen, siehe Amsterdam. Und die enorme Verletzungsprobleme immer noch hat. Und ich glaube, wer, das wird dann Rose am Freitag sagen, bin ich mir schon ziemlich sicher, wer glaubt, er kann dieses Spiel mit 5% weniger angehen, dann wird es richtig schwierig. Und ich hoffe mal, dass es da keine böse Überraschung gibt. Ja, und Ajax ist wieder Gutmachung. Also Die werden nicht jedes Mal so einen guten Tag haben. Das liegt ja auch immer daran, wie man sie machen lässt. Und in Amsterdam hat Dortmund sie machen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der BVB sehr heiß sein wird, dieses Bild zu korrigieren.
Übrigens, ich glaube, Sie wissen auch, 5% weniger werden gegen den ersten FC Köln nicht reichen. 0-2 aufgeholt gegen Leverkusen, als ich gesehen habe, es steht nach gefühlt 20 Minuten irgendwie 2-0 für Leverkusen, habe ich gedacht, oh, was ist denn da los? Und sie sind zurückgekommen. Und das muss man auch erstmal schaffen. Ajax, ganz andere Voraussetzungen, anderer Wettbewerb, sowieso sehr speziell nach dem Hinspielergebnis und der Leistung dort. @RNBVB, @Dirk Krampe, @SaschaStaat, ruhenachrichten.de, jeden Morgen um 6.30 Uhr BVB Kompakt. Am Wochenende natürlich wieder unsere Live-Show zum Bundesligaspiel gegen den ersten FC Köln und auch nächste Woche zum Champions League-Spiel gegen Ajax. Das soll es gewesen sein. Wir sind durch. Gutes Stündchen wie immer. Das ist ja der Klassiker hier zuletzt. Wir haben einiges besprochen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche dann am Donnerstag wieder, denn das Champions League-Spiel gegen Ajax findet ja am Mittwoch statt. Habt eine gute Zeit und bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.